ARD.
He can come to Kiev.
Er kann nach Kiew kommen, sagt der ukrainische Präsident Selenskyj im Interview bei ABC News. Eine direkte Antwort auf Russlands Machthaber Putin. Der hatte ja zuvor gesagt, wenn Selenskyj mit uns reden will, dann soll er nach Moskau kommen.
26 Staaten sind bereit, der Ukraine militärischen Schutz zu bieten nach dem Krieg, die sogenannte Koalition der Willigen. Aber noch immer ist Deutschlands Rolle dabei unklar. Ein Sicherheitsexperte der Uni Köln schätzt die Möglichkeiten ein, die es gibt und warum die Bundesregierung noch zögert.
Sehr wenig wird bisher über Blauhelmsoldaten für eine mögliche Friedenssicherung diskutiert. Warum eigentlich?
Wir blicken auch nach Gaza. Das israelische Militär hat die Menschen in Gaza-Stadt nun endgültig zur Flucht aufgerufen.
Trump verwirrt mit Zahlen zu getöteten israelischen Geiseln.
Und wir schauen auf die verzweifelte Lage der Schulen in Gaza.
Hallo, ich bin Michael Kück aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Ja, Michael, es erinnert fast ein bisschen an zwei Kinder, die sich streiten, wo der eine sagt, komm doch zu mir und der andere aber sagt, nee, auf keinen Fall, wenn du was willst, dann kommst du zu mir. Die beiden sind aber eben keine Kinder, sondern Putin und Selenskyj, die sich für Gespräche in Moskau oder eben respektive Kiew treffen wollen.
Das stimmt, aber ich denke mal, eigentlich ist beiden klar, dass die jeweils andere Seite nicht darauf eingehen kann und wird. Nun hat der ukrainische Präsident immer gesagt, an mir sollen diese Gespräche nicht scheitern, egal wo, aber ausgerechnet Moskau kann für mich nicht in Frage kommen. Das hat Selenskyj im amerikanischen Fernsehinterview gesagt.
It's understandable. I can't go to Moscow when my country is under missiles, under attacks each day. I can't go to this capital of these terrorists.
Selenskyj sagt also, es ist doch nachvollziehbar, ich kann nicht nach Moskau kommen, wenn mein Land unter Raketenbeschuss steht und angegriffen wird, dann kann ich nicht in die Hauptstadt dieser Terroristen kommen. Er hält das Angebot Putins, nach Moskau zu kommen, für vergiftet, für ein weiteres Spiel auf Zeit von Russlands Machthaber. Putin kann dann nämlich auch gegenüber zum Beispiel US-Präsident Trump behaupten, er stehe ja in Wahrheit Gesprächen zur Beilegung des Konflikts offen gegenüber.
Und es haben sich ja schon zahlreiche Staaten angeboten, die gesagt haben, wir wären bereit, ein solches Treffen abzuhalten, allein in Europa, unter anderem ja die Schweiz und auch die Türkei.
Und diese Gespräche sind notwendig, um aus der festgefahrenen Situation überhaupt herauszukommen oder, worauf Russland spekuliert, es werden inzwischen Fakten geschaffen auf dem Schlachtfeld. Gerade heute gibt es ja neue Meldungen aus der Ostukraine darüber, dass russische Truppen Geländegewinne erzielt haben und weiter vorrücken. Also so gesehen geht Putins Taktik gerade weiter auf.
Wir haben ja diese Woche viel über die Koalition der Willigen gesprochen, beziehungsweise über die Entsendung von europäischen Truppen in die Ukraine zur Absicherung, falls es dann doch mal irgendwann zu einem Frieden kommen sollte. Kreml-Chef Putin hat dem natürlich sofort eine Absage erteilt und sieht solche Truppen mit NATO-Soldaten als legitime militärische Ziele. Wie realistisch ist das überhaupt, dass die europäischen Staaten die Ukraine dann in der Form unterstützen?
Also dazu hat sich unsere Kollegin Nina Zimmermann mit dem Außen- und Sicherheitsexperten Clemens Fischer von der Uni Köln unterhalten. Und er findet es grundsätzlich erstmal richtig, dass man in Europa jetzt schon über Sicherheitsgarantien spricht, auch wenn Putin weiter Bomben lässt und Drohungen ausspricht. Die erste Frage war, wie er die deutsche bzw. die Herangehensweise von Bundeskanzler Merz bewertet, eine eventuelle militärische Unterstützung erstmal nicht weiter zu konkretisieren und ob das eventuell zu zögerlich ist.
Grundsätzlich muss man den Kanzler hier ganz klar verstehen. Er hat zwei Dinge, die ihn beeinflussen derzeit. Das eine ist, dass er als Kanzler in Deutschland gar nichts bestimmen kann. Das ist eine Parlamentsarmee. Das heißt, man braucht eine Mehrheit im Deutschen Bundestag und die Gemengelage kennen wir. Das heißt, zum gegenwärtigen Zeitpunkt ein Versprechen zu machen, würde nichts bringen. Das zweite ist, und da gebe ich auch der deutschen Regierung in diesem Sinne recht, auch wenn es zögerlich aussieht, solange kein Auftrag konkret vorhanden am Tisch liegt und solange nicht klar ist, was diese Schutztruppe wirklich tun muss, ist es auch sehr verfehlt, bereits Truppenzusagen zu machen. Dass Deutschland sich weiter engagieren wird und zum gegebenen Zeitpunkt dann auch entscheiden kann oder auch nicht, dass man Truppen entsendet, halte ich für nicht zögerlich, sondern derzeit vorausschauend.
Welche Optionen gibt es denn überhaupt für eine Entsendung von Truppen, beziehungsweise gibt es vielleicht auch noch andere Lösungen für eine Absicherung gegen Russland?
Clemens Fischer gibt da drei Beispiele, die er für plausibel hält. Hören wir noch mal rein.
Die klassische Option, dass man wirklich eine Schutztruppe in die Ukraine schickt, relativ nahe hinter den ukrainischen Truppen. Und wir reden übrigens immer von einem Punkt, wo ein Friedensschluss vorhanden ist oder ein Waffenstillstand, wo also keine Kampftätigkeiten mehr sind. Und diese Schutztruppe, die direkt hinter der ukrainischen Linie steht, wäre so die klassische zweite Linie, wenn Russland nochmal angreift, dass diese in diesen Kampf in dem Fall wirklich eingreifen können, indem sie die Truppen der Ukraine auffangen und dann mit denen weiter verteidigen. Option 2, man geht tiefer in die Ukraine hinein, also eigentlich eine Linie weit westlich von Kiew und steht dort beobachtet, mehr oder weniger, und dient als Abschreckung für russische Teile in der Hoffnung, dass die eben nicht kommen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit des Engagements im Kampf wäre zwar nicht ganz so hoch, aber nicht auszuschließen. Und die dritte ist das, was man unter dem Unternehmen Stachelschwein mittlerweile führt. Das heißt, die Truppen stehen auf polnischer Seite und bilden den Schweinskörper, und die Stacheln sind dann Raketen, Artillerie, die in die Ukraine hineinreichen. Das wäre die einzige Variante aus derzeitiger Sicht, wo die Wahrscheinlichkeit, dass man Kriegspartei wird, sehr, sehr gering ist.
Okay, die Frage ist aber halt auch, ob Europa das überhaupt leisten kann. Auf eine Unterstützung der USA zum Beispiel können wir ja nun nicht mehr zählen.
Ja, das ist ein Problem. Clemens Fischer sieht hier den Schlüssel in der Personalstärke der Armeen.
Europa hat das große Problem derzeit, dass man auf der einen Seite immer noch hofft, den US-Bündnispartner im Boot zu halten. Auf der anderen Seite weiß man, muss sich emanzipieren. Und das Emanzipieren hätte man vor vielen, vielen Jahren einleiten können. Das ist aber spilled milk. Das heißt, wir müssen darüber nicht mehr diskutieren. Das Problem haben wir aktuell. Und das bedeutet 5, 6, 7 Jahre ganz massive Investitionen in die Wehrbereitschaft. Und ich rede hier noch nicht von Kampfbereitschaft und Kriegsbereitschaft, es geht um die Abwehrbereitschaft, die wir mal herstellen müssen wieder. Das heißt aber auch, wir brauchen Personal. Man kann Waffen aus 3D-Druckern bringen, Soldaten kriegen sie aus dem 3D-Drucker nicht heraus. Und das Personal ist bei vielen Armeen das ganz, ganz große Nadelöhr. An Munition mangelt es nicht, auch nicht an Panzern, aber es geht um die Besatzungen.
Das spiegelt sich tatsächlich auch bei uns wieder. Wir sind ja in Deutschland im Prinzip schon auf dem Weg zu einer neuen Wehrpflicht, ne?
Ja, so ist es. Und du hast es gerade schon gesagt, Putin hat ja immer wieder erklärt, dass westliche Truppen in der Ukraine bzw. Soldaten aus NATO-Ländern, die dann Kiew unterstützen, in welcher Form auch immer, für Russland inakzeptabel sind. Er hat ja sogar davon gesprochen, dass er diese als ein legitimes Angriffsziel sehen würde. Und selbst wenn das nicht der Fall wäre, birgt das natürlich Gefahren.
Welche Gefahren meinst du da genau?
Naja, man stelle sich vor, dass westliche Truppen dann dem russischen Militär direkt gegenüberstehen, so wie Clemens Fischer das eben in der Option A ja beschrieben hat. Wir kennen das aus anderen Konflikten, auch wenn die dann durch den Einsatz von Soldaten befriedet werden. Es kommt immer mal wieder zu kleineren Reibereien, zu Scharmützeln, vielleicht auch mal zu kurzen Gefechten. Und viel zu groß wäre dann ja die Gefahr, dass dadurch vielleicht auch ein großer Krieg entsteht, vielleicht auch durch Propaganda, vielleicht auch nur durch ein Missverständnis oder ähnliches.
Aber wie könnte man das lösen? Also vielleicht ja mit Hilfe von Blauhelmsoldaten. Ich weiß, dass zum Beispiel Linken-Chef Van Aken das vorgeschlagen hatte neulich.
Ja, das ist, finde ich, ein Punkt, der in der Debatte eigentlich viel zu kurz kommt. Blauhelmsoldaten, die von allen Beteiligten als neutral im Konflikt angesehen werden, könnten eine Möglichkeit sein. Und auch Frankreichs Präsident Macron hatte die Idee ja schon mehrfach ins Spiel gebracht.
Darüber müssten ja dann allerdings die Vereinten Nationen entscheiden. Die UN entsendet dann ja ihre Truppen zur Friedenssicherung. Das Problem ist dabei natürlich, dass dem ein Beschluss des Sicherheitsrats vorausgehen muss. Und hier hat beispielsweise Russlands Stimme ja sehr viel Gewicht als ständiges Mitglied und mit der Macht gegen Resolutionen ein Veto einzulegen. Also kurz gesagt, hier eine Einigkeit herzustellen, schwierig, oder?
Ja, das ist sicher so. Und ja, der eingeschlagene Weg, das muss man jetzt ja sagen, ist ganz einfach jetzt auch ein anderer. Auch US-Präsident Trump berichtet, dass auch die USA an Sicherheitsgarantien für die Ukraine derzeit arbeiten. Ja, und Blauhelme gehören da wohl nicht dazu. Man darf ganz einfach gespannt sein, was dabei herauskommt.
Dann machen wir hier einen Break und schauen auf die Lage in Gaza. Die israelische Armee hat die Bewohner von Gaza-Stadt aufgefordert, das Gebiet zu verlassen. Sie sollen Richtung Süden gehen, in eine sogenannte humanitäre Zone.
Ja, genau. Das klingt ein bisschen zynisch, wenn man bedenkt, wie die humanitäre Lage in dem abgeriegelten Küstenstreifen ist und wenn man die täglichen Bilder von der komplett zerstörten Infrastruktur dort sieht. Aber so soll es jetzt sein. Knapp 30 Kilometer südwestlich von Gaza-Stadt gibt es dort Angebote an Lebensmitteln und auch Betten, die dort aufgestellt wurden.
Jetzt geht es hier nach Angaben der Vereinten Nationen um vielleicht 1 Million betroffene Menschen. Kann da das Angebot überhaupt ausreichen?
Das israelische Militär sagt ja, Hilfsorganisationen aber sehen das anders. Sie kritisieren diese Schutzzone als viel zu klein und dementsprechend fürchten sie katastrophale Bedingungen für die Menschen in Gaza. Und es wird außerdem befürchtet, dass die Terrororganisation Hamas das Interesse hat, die Flucht der Bewohner zu verhindern, um sie, ja, muss man wohl so sagen, letztlich als menschliche Schutzschilde im Kampf gegen Israel zu benutzen. Nicht wenige warnen deshalb auch vor dieser Aktion, aber das israelische Kabinett hat klargemacht, es will Gaza-Stadt vollständig einnehmen. Man sieht hier nach wie vor das Zentrum der Hamas.
Was heißt das denn für die verbliebenen Geiseln, die sich ja immer noch in der Hand der Hamas befinden?
Ja, darüber kann man nur spekulieren, wahrscheinlich aber nichts Gutes. US-Präsident Trump wurde genau danach befragt von Journalisten und er hat, das kann man wohl so sagen, auf seine ganz eigene Art geantwortet. Hintergrund ist, dass Israel im Moment ja von 47 Geiseln ausgeht, die noch in Gaza festgehalten werden. Etwa die Hälfte sei tot, hieß es. Von deutlich mehr Leichen sprach jetzt aber US-Präsident Trump, vielleicht aber auch nicht.
Wir befinden uns in sehr intensiven Verhandlungen mit der Hamas. Wir haben gesagt, lasst sie alle sofort frei, dann wird es für euch viel besser laufen. Aber wenn ihr sie nicht alle freilasst, wird es sehr schlimm werden. Das ist meine Meinung. Es ist Israels Entscheidung, aber das ist meine Meinung. Sie müssen sie freilassen. Es gibt etwa 38 Tote, junge, schöne, tote Menschen. Und ich sag's Ihnen, die Eltern wollen sie genauso sehr, fast mehr noch, als wenn ihr Sohn oder ihre Tochter noch am Leben wären. Aber es gibt auch viele Tote, die als Teil des Deals herauskommen. Es sind 20 Menschen, aber ich denke, von den 20 könnten einige erst kürzlich gestorben sein, wie ich gehört habe. Ich hoffe, das ist falsch. Aber es geht um 30 Leichen in dieser Verhandlung.
Ja, was soll man dazu sagen? Ein typischer Trump, so muss man es wohl umschreiben.
Ja, also dazu fällt mir tatsächlich jetzt auch nichts mehr ein. Dann lass uns einfach mit dem nächsten Thema weitermachen. Die Eltern unter uns werden das wissen. Vielleicht sind einige ja, sogar froh darüber. Das neue Schuljahr beginnt, beziehungsweise in den meisten Bundesländern hat es schon begonnen. Meine Kinder mussten jetzt am Donnerstag wieder hin. Die Kinder in Gaza hätten jetzt eigentlich auch wieder Unterricht, aber die meisten haben gar kein Klassenzimmer mehr, in das sie zurückkehren können.
Ja, die Situation ist prekär. Laut UN hat Israel fast die gesamte Bildungsinfrastruktur in Gaza beschädigt oder zerstört. Auch das UN-Flüchtlingshilfswerk UNRWA, das einen Großteil der Schulen in Gaza betrieben hat, kann seine Arbeit kaum aufrechterhalten. Vom anhaltenden Bildungskollaps sollen mehr als 660.000 Schulkinder betroffen sein. Das ist fast die gesamte Bevölkerung im schulfähigen Alter, das muss man sich mal vorstellen. Mehr schlecht als recht versuchen die Menschen dennoch, den Kindern ein wenig Schulalltag zu ermöglichen, zum Beispiel eine private Initiative eines ehemaligen Universitätsprofessors. Unsere Korrespondentin Bettina Meyer mit einem Blick auf die Situation der Schulkinder in Gaza.
Lang lebe das freie Palästina, macht euch bereit für die Nationalhymne, ruft ein Lehrer. Einige Dutzend Kinder in Reihen aufgestellt, hören der Musik zu, die aus einem Lautsprecher dröhnt. Der 12-jährige Murat hat einen der wenigen Plätze im Unterricht ergattert, hier in der Al-Adwa-Schule, in einem Bezirk von Gaza-Stadt. In dieser Woche hat die Schule begonnen, hier in Gaza, mitten im Krieg. Es kann hier jederzeit gefährlich werden. Sie könnten die Schule angreifen. Aber ich komme, weil es schön ist, meine Freunde zu sehen. Wir sind traurig, weil es keine Stühle gibt und es zu heiß ist im Zelt. Aber ich lerne gern. Es ist mein Traum, Arzt zu werden. Ich wünsche mir, dass der Krieg endet und ich draußen spielen, im Meer schwimmen und mein Leben leben kann. Ein Traum, der weit weg ist. Hier im Plastikzelt wird gelernt, am Boden. Erst am Freitag zerstörte die Armee unter anderem ein Hochhaus in Gaza-Stadt, drohte damit, weitere Gebäude anzugreifen. War is never far away. Children's sense of safety. Der Krieg ist allgegenwärtig. Dass sich Kinder beim Lernen sicher fühlen, so etwas gibt es hier nicht. Has been ripped away. Warnt Dan Stewart, der für die Kinderhilfsorganisation Save the Children in Gaza ist. Ihm und UN-Angaben zufolge sind mehr als 95% der Schulen in Gaza beschädigt oder zerstört. Mehr als 660.000 Kinder im schulfähigen Alter hätten gar keinen Schulunterricht. Das sei fast die gesamte schulfähige Bevölkerung in Gaza und ein Großteil der Gesamtbevölkerung, so Stewart.
What's happening in Gaza is an educational crisis of an unprecedented scale.
Gaza leidet unter einer Bildungskrise, die es so noch nie gegeben hat. Mit dem Beginn des neuen Schuljahrs beginnt das dritte Jahr, in dem Kindern ihr Grundrecht auf Bildung genommen wird. Langfristig zerstört das die soziale, kulturelle und finanzielle Lebensgrundlage der palästinensischen Gesellschaft. Die Folgen wird eine ganze Generation tragen. Eine verlorene Generation. Ehemalige Lehrer geben wie hier im Lernzelt von Al-Adda freiwillig Unterricht, um etwas zu tun. Ein Tropfen auf den heißen Stein, sagt Schuldirektor und ehemaliger Fakultätsleiter an der palästinensischen Universität in Gaza, Nigat Abdel Fattah
Badrieh.
Seit 23 Monaten bleibt unseren Schülern der Unterricht verwehrt. Wie ungerecht. Die israelischen Besatzer wollen, dass wir dumm bleiben und nichts lernen. Wir haben diese Schule eröffnet, um das Wissen zurückzubringen. Wir mussten uns bei hunderten Eltern entschuldigen, weil wir niemanden mehr aufnehmen können. Etwas mehr als 1000 Schüler versuchen Badrieh und seine Helfer im Krieg zu betreuen. Erst gestern sei ein Drittklässler getötet worden, davor 5 Schüler, im vergangenen Monat ein Lehrer. Aber die kleine Zeltschule will weitermachen. Laut Save the Children mussten etwa 400 solcher Initiativen wegen Angriffen, Zerstörung oder fehlender Finanzierung allein in diesem Jahr schließen.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Benjamin Kirsch. Bei mir im Studio war Michael Kück aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Interesse.